Technik, die was trägt. Ingenieurkunst, die bewegt. IMG-Cast, Technik in Aktion. Seid ihr bereit? Der Podcast geht jetzt los.
Herzlich willkommen zum Inchcast, dem Science Talk der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Kurt Möser. Professor Möser ist Technikhistoriker und Autor und hat am KIT Karlsruhe lange zu unter anderem sozialen Fragen von Technik und ihrer Entwicklung geforscht. Mit Professor Möser wollten wir uns über ein sehr gegenwärtiges Thema aus Baden-Württemberg unterhalten. Was wird eigentlich aus unserer Identität und Selbstwahrnehmung nach dem Aus des Verbrennungsmotors?
Die Diskussion um Daimler und Porsche, die Lage um den Haushalt der Stadt Stuttgart und weiterer Gemeinden, die Lage und die Absatzzahlen am chinesischen Markt, die Situation der Autozulieferer und viele andere Debatten zeigen uns, Autos made in Baden-Württemberg sind nicht mehr die Krone der Wertschöpfung. Stuttgart als neues Detroit, Baden-Württemberg als neuer Ruhrpott. Längst sind unterschiedlichste Schreckgespenster und Angstszenarien im Umlauf. Wir wollten wissen, was macht das eigentlich mit unserer Identität? Wer sind wir nach dem Verbrenner aus? Worauf sind wir stolz? Wofür stehen Baden-Württemberg und die Metropolregion Stuttgart? Was wird aus dem deutschen Ingenieur und was aus dem schwäbischen Tüftler?
Kann man Identitäten entwerfen? Mit welchen Erzählungen sind wir noch identifiziert und wie haben andere Regionen grundlegende Strukturwandel verkraftet? Im Gespräch haben wir weit rausgezoomt und mehrfach die Perspektive gewechselt. Professor Möser ist ein ungemein geistreicher Gesprächspartner mit umfassendem 360-Grad-Wissen zum Thema. Herausgekommen ist eine Folge, die das, was abstrakt ist, greifbar macht und das, was greifbar vor uns liegt, auf abstrakte Folgen untersucht. Also viel Spaß beim Hören. Ja, wir starten mit unserer Folge 5 vom Weltmarktführer zum Industriemuseum. Was bleibt uns ohne den Verbrenner? Und uns gegenüber sitzt Professor Dr. Kurt Möser. Er ist Professor für Geschichte am KIT hier in Karlsruhe. Wir sitzen hier heute auch in Karlsruhe. Und Professor Möser hat berichtet, wir sitzen in seinem alten Büro. Richtig?
Ja. Ja. Ich bin ja nun pensioniert, habe aber immer noch Verbindungen zum KIT. Weil ich, ja, ohne jetzt zu sehr das KIT zu loben, aber es ist eine sehr interessante Institution, eine Institution, die für Historiker auch sehr spannend ist. Denn die Geschichte, Geschichte von Technologie und das Fach Technikgeschichte ist ja kein technisches Fach. Und trotzdem, denke ich, brauchen wir Technikgeschichte, um zu verstehen, wie unsere technisch-industrielle Welt geworden ist.
Voll, voll. Das, ja. Da würde ich auch sagen, da starten wir dann auch gleich rein, weil wir wollen auf jeden Fall dann auch nochmal hören, weil ich glaube, alle verbinden das KIT jetzt nicht mit Historikern. Mhm. Wir wollen natürlich alle nochmal hören, warum gibt es überhaupt und was forschen sie eigentlich?
Ja.
Davina, wollen wir wieder mit unseren Warmwertfragen anfangen?
Unbedingt. Also okay. Herr Möser, wir stellen unseren Gästen immer 3 kurze Fragen statt so der klassischen Vorstellungsrunde. Und die erste Frage lautet, das wollte ich als Kind gerne werden.
Ja, auch wenn es merkwürdig klingt, ich bin genau das geworden, was ich werden wollte. Ich bin groß geworden in so einem Familienbetrieb, in einer Buchdruckerei. Mhm. Und Buchdruckerei heißt einerseits schwere Maschinen und andererseits Texte. Mhm. Und ich hatte einen außerordentlich begeisterten Vater, also der die Buchdruckerei geleitet hat, der begeisterter Historiker war und mich durch Museen geschleppt hat, Burgen besichtigt hat, Schlachtfeldtourismus gemacht hat.
Und auch eine Lesefamilie wahrscheinlich?
Nein.
Nee?
Eine Handwerkerfamilie.
Eine Handwerkerfamilie.
Klassische Buchdruckerei-Handwerkerfamilie.
Okay.
Und Buchdrucker waren ja in der Geschichte immer einerseits revolutionär. Mhm. Sehr viele revolutionäre Sozialisten waren Buchdrucker. Mhm. Und andererseits immer so in einem Mischgebiet. Buchdrucker mussten einerseits sich mit Technik sehr genau auskennen, aber andererseits auch Texte redigieren können und mit Texten umgehen. Und ich glaube, in der von hinten her gesehen, das hat mich doch ziemlich geprägt.
So die Gegenwart von Büchern, es hat ihn, verleiht ihnen was Heimeliges.
Aber andererseits auch schwere Maschinerie, also ein Heidelberger Tiegel, der schon mal eine Tonne wiegt und so ganz spezifische Geräusche hat. Das habe ich mit meiner Jugend verbunden. Also wir sind im Zweischichtbetrieb gelaufen und da haben wir immer dieses merkwürdige Schnaufen der Saugluft und das den harten Druck immer im Haus gehabt.
Also eigentlich ja genau das geworden, was Sie sich gewünscht haben.
Exakt. Und ich denke nach wie vor, Technikhistoriker ist einer der schönsten Berufe überhaupt, weil wir versuchen zu verstehen, wie unsere technisch-industrielle Welt geworden ist. Also wie wir wirklich geprägt worden sind. Unser aller Mutter ist die Industrialisierung. Und mich wundert es oft, dass sehr viele Historikerinnen und Historiker diese industrielle Basis unserer Kultur zwar erkennen, aber nicht unbedingt Anstrengungen unternehmen, sie wirklich von Grund auf zu verstehen.
Ja, voll spannend. Herr Möser, zweite Frage. So stellte ich mir zu Beginn meiner Laufbahn meinen Arbeitsalltag vor.
Überhaupt gar nicht. Ich bin mit einer gewissen Naivität ins Geschichtsstudium gegangen, habe mich sehr gefreut, in Konstanz auch meine Interessen repräsentiert zu sehen. Also ich habe bei Lothar Burchardt studiert.
In Konstanz?
In Konstanz.
Oh, da hatten Sie aber auch ein sehr schönes Fleckchen sich
ausgesucht. Oh ja, sicher.
Ich habe auch in Konstanz studiert.
Ach so. Oh. Für mich war nur klar, ich muss entweder nach Konstanz oder nach Kiel, weil man da segeln kann.
Ja.
Sie wollten ans Wasser, okay.
Ja.
Okay.
Das heißt, Sie haben auch den Segelschein des Bodenseeschifferpatents.
Ja, klar. Habe ich schon mit 14 gemacht.
Ah, okay.
Ja, ja. Also ja, und damals war Geschichte eher Sozialgeschichte in Konstanz. Also Konstanz war ein interessantes Pflaster, weil damals so bestimmte sozialhistorische Ideen aus England nach Deutschland transferiert worden sind. Also zum Beispiel Rainer Wirz war einer der ersten, die wirklich Hobsbawm interpretiert haben und mit dieser Geschichte der Technologie von unten gearbeitet haben und auch Oral History, also Interview von Arbeitern an Maschinen zum Beispiel, wurde zuerst in England geschrieben. Das ist dann über Lothar Burchardt, aber noch mehr über den Rainer Wirz, also meinen akademischen Lehrer, nach Deutschland transferiert worden.
Ach, das war in Deutschland früher gar nicht üblich, so dass man, sage ich mal,
nicht. Das von war, unten. Also wir reden von Mitte der 70er Jahre. Und was Lothar Burchardt auch unterrichtet hat, das war damals fast wie Pornografie, nämlich Militärgeschichte.
Okay.
Das war damals Mitte der 70er Jahre überhaupt nicht en vogue.
Ah, okay.
Aber er hat schon angefangen, sich über das Verhältnis von Technik, Veränderungen der militärischen Situation durch Technik, technisierte Kriege und so weiter zu befassen. Und das ist auch bei mir hängen geblieben.
Ja, oh, spannend.
Kommen wir zur letzten Frage. Diese Errungenschaft oder dieses bahnbrechende Projekt meiner Branche fasziniert mich bis heute.
Keine einfache Frage. Wahrscheinlich kein deutsches Projekt. Es gibt ein Land in Europa, das es tatsächlich geschafft hat, mit einem gewaltigen Projekt seine gesamte technisch-kulturelle Zivilisation aufzuarbeiten. Das sind die Niederlande. Die Niederlande haben ein Großprojekt gehabt, mehrbändige Geschichte der Technik in den Niederlanden. Von der Schifffahrt angefangen bis zur Mühlentechnologie, Entwässerungstechnologie und so weiter. Das haben wir in Deutschland nicht geschafft. Ich war so am Rand etwas dabei, war auch auf einigen Tagungen mit niederländischen Historikern, die immer wieder einerseits ein breites technisches Verständnis hatten, die ein breites Feld von Themen eigentlich angesprochen haben, auch von Technologien, die vielleicht wir gar nicht so sehr auf dem Schirm haben.
Aber hat es nicht auch damit zu tun, dass viele deutsche Regionen ja früher eher bäuerlich geprägt waren und nicht so auf technische Errungenschaften wie Hafen, Segelschiffen wie die Niederländer.
Ja, aber wenn man sich die Stadtstaaten anschaut zum Beispiel, die Hanse-Tradition in Deutschland, das ein Projekt wie das der Niederländer hätte den Deutschen auch gut angestanden.
Okay.
Die Niederlande waren ja auch sehr agrarisch orientiert, waren aber schon relativ früh dabei, zum Beispiel einerseits Landwirtschaft zu betreiben. Die ganze Einpolderung der Niederlande hat was mit Landwirtschaft zu tun. Das ist vielleicht auch ein Thema für später. Welche Rolle hat denn die Technisierung der Landwirtschaft gespielt? Für die Niederlande auf jeden Fall, ganz heftig. Mühlentechnologie, die Mühlen in den Niederlanden sind zum Wasserpumpen eigentlich eingesetzt worden, um Land zu gewinnen für eine wachsende Bevölkerung. Also das würde ich vielleicht nochmal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Die Technikgeschichte in den Niederlanden hat einerseits eine sehr starke nationale Orientierung, die die Spezifik der Niederlande, also Einpolderung, auch schon Techniken der, des industriellen Baus, kann man fast sagen, gehabt hat. Und die niederländischen Historiker sind sehr methodenbewusst. Viele der Methoden, mit denen wir heute arbeiten in der Technikgeschichte, sind zumindest von Niederländern mitentwickelt worden. Mhm. Also Social Construction of Technology, Scott, ist so ein spannendes Thema. Die Historiker gehen davon aus, die dieses Konzept entwickelt haben, dass Technologien nicht einfach da sind, sondern dass sie auch durch soziale, gesellschaftliche Anforderungen geformt worden sind.
Okay, aber ich würde sagen, Herr Möser, gut, da fangen wir dann nochmal, starten wir dann nochmal so ein bisschen cleaner rein.
Okay, ja.
Also, um jetzt in das Thema reinzukommen, wir sind jetzt hier am, Davina hat es gerade schon gesagt, wir sind jetzt bei Ihnen zu Gast am KIT und die meisten unserer Hörer, viele unserer Hörer sind jetzt natürlich Ingenieure oder naturwissenschaftlich begeisterte Menschen. Die verbinden das KIT jetzt natürlich weniger mit ihrer Disziplin, sondern natürlich mit den ganzen technischen Studiengängen. Holen Sie uns doch am besten einfach mal so ein bisschen rein, was haben Sie Ihr Leben lang jetzt als Historiker am KIT gemacht und warum ist das so wichtig? Warum sollen unsere Hörer, die Ingenieure sind, da auch ein bisschen hingucken?
Wir haben ja am KIT einerseits einen historisch orientierten Studiengang über Euklid, europäische Kultur und Ideengeschichte, aber andererseits haben wir auch so eine Art Dienstleistung für Ingenieure, die in Nebenfächern oder als Zusatzqualifikation Technikgeschichte hören können. Und das wird sehr gerne angenommen, weil es für viele sehr spannend ist, dass ihr Fach eben nicht nur von Innovationen der letzten 10 Jahre lebt, sondern eine lange Tradition hat in Deutschland, dass die deutsche Industrialisierung kulturbestimmend war und dass Ingenieure oft plötzlich entdecken, dass ihr Fach nicht erst vor kurzem angefangen hat und dass man schon über technische Lösungen nachgedacht hat, über die heute wieder nachgedacht wird. Also so eine Geschichte ist zum Beispiel, dass Ingenieure, mit denen ich diskutiert habe, sehr verblüfft waren, dass es induktives Laden für Elektrofahrzeuge schon mal in den 50er Jahren gegeben hat als Versuch. Also Traditionen von bestimmten Ansätzen kennenzulernen, war für viele Ingenieure sehr spannend. Und ein Thema, das mich auch lange beschäftigt hat, nämlich Failed Technologies, Technologien, aus denen nichts geworden ist, war auch immer sehr spannend. Denn es gibt ja nur einen kleinen Bruchteil von Innovationen, die tatsächlich in die Wirtschaft reingehen und dort auch wirtschaftsbestimmt geworden sind. Und zu fragen, warum das nicht geklappt hat, was da passiert ist, weil damit bestimmte Technologien eben nicht den Sprung von der Innovation in die wirtschaftliche Vermarktung gekommen sind. Das ist auch ein Thema, da springen auch viele Ingenieure drauf an, weil es auch mit ihrer Zukunft zu tun hat.
Yeah.
Wie weit können Innovationen tatsächlich wirksam werden?
Also platt gesagt, warum sollen sich Ingenieure für die Geschichte ihres Fachs interessieren, um, sage ich mal, besser einschätzen zu können, welche Auswirkungen diese Technik in der Gesellschaft hat? Oder?
Ja. Was wir auch liefern können, sind Fallstudien. Was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Warum haben wir heute keine Turbinenautos? Warum ist der Wankelmotor, der im Land entwickelt worden ist, war zwar funktionsfähig, es gibt Autos bis heute mit Wankelmotor, aber warum hat er sich nicht durchgesetzt?
Ja.
Solche Fallstudien ungefähr sind sehr interessant.
Ja.
Und da merken viele Ingenieure, dass es eben oft nicht technische Gründe waren, sondern soziale Gründe.
Ja.
Der Wankelmotor ist nicht deswegen, hat nicht deswegen nicht funktioniert, weil er technisch problematisch war, aber zum Beispiel Mazda hat ihn zum Laufen gebracht, hat deswegen nicht funktioniert, weil sich die Anforderungen geändert haben. Man wollte keinen kochtopfkleinen Motor im Auto mehr, sondern 73 kam die Ölkrise und der Wankelmotor ist halt prinzipbedingt nicht besonders sparsam. Also solche Fragen, wie weit nämlich technische Entwicklungen erfolgreich oder nicht erfolgreich sind, kann man oft nur mit der Gesellschaftsgeschichte und mit der Kulturgeschichte beantworten.
Ja.
Das ist das, was wir machen.
Jetzt haben Sie schon das Auto anklingen lassen. Mhm. Wir kommen ja jetzt aus Stuttgart, okay. Wo viele große Automobilhersteller ja sitzen. Und man sagt ja immer, die deutschen Autos, das sind die besten Autos. Ist es tatsächlich so oder ist es eher ein kultureller Mythos, der da über dem Thema schwebt?
Naja, was sind die besten Autos? Sind das Ingenieursautos, an denen Ingenieure viel Spaß haben? Sind das Autos, die sich wunderbar für die Serienfertigung einigen? Oder sind es Autos, die besonders gut sind für den Nutzer, für den Verbraucher? Das ist also eine sehr schwierige Frage. Zweifellos sind deutsche Autos immer oder spätestens seit den 30er Jahren eigentlich an der Vorderfront des technischen Fortschritts gewesen, soweit wir auf die Produktion eingehen und auf die Technik selbst. Mhm. Wo deutsche Autos nicht besonders führend waren, war Nutzerfreundlichkeit. Okay. Da kamen viele amerikanische Autos viel besser rüber. Die ersten Autos mit elektrischen Fensterhebern und Klimaanlage und so weiter waren eben keine deutschen Autos. Mhm. Und was die Nutzerfreundlichkeit angeht, naja, wenn Sie schon mal mit einem VW gefahren sind, zwei Türen, praktisch kein richtiger Kofferraum, das ist kein richtiges Familienauto. Mhm. Familienautos haben oft die Franzosen gebaut. Der 2CV zum Beispiel, vier Türen. Sie konnten in der Originalversion die Sitze mit nach draußen zum Picknick nehmen.
Echt? Das ist ja witzig.
Ja.
Warum gibt es heute nicht mehr? Das ist ja wahnsinnig geschickt.
Die Frage müssen Sie mir nicht stellen. Ich weiß. Ja, aber auf was ich raus will, ist, wenn wir von der Seite der Nutzung über das beste Auto reden, da ist Deutschland vielleicht nicht so ganz vorne. Mhm. Dann gibt es für das beste Auto auch noch andere Kriterien wie Reparaturfreundlichkeit. Mhm. Langdauernde Qualität, mhm. Da sind wir auch sehr gut drin. Mhm. Also Porsche zum Beispiel hat ja schon in den 80er Jahren das Langzeitauto geplant, von dem viele Technologien heute verwendet werden. Verzinkung der Karosserie, Austauschbarkeit von Teilen, gute Zugänglichkeit beim Reparieren. Das sind Kriterien des Besten, die man vielleicht nicht so unmittelbar verbindet mit, was sind die besten Autos. Mhm. Naja, und das Beste scheint sich auch zu ändern. Was mich stutzig macht, ist, schauen Sie sich mal bitte die Kundenzufriedenheitsstatistiken der USA an. Mhm. Da sind die deutschen Autos, VW, BMW, Mercedes, recht tief unten.
Ja.
Ja. Also wenn wir diesen deutschen Bias mal weglassen, wir bauen die besten Autos, in den USA gelten sie nicht mehr als die besten. Die zuverlässigsten und die mit der höchsten Kundenfreundlichkeit, das sind inzwischen die Koreaner. Mhm. Also insofern müssen wir wirklich aufpassen, dass wir, Sie haben vorhin das Thema Mythos angesprochen, dass wir nicht unserem eigenen Mythos auf den Leim gehen. Mhm. Wir sind in vielen Kategorien, waren wir mal, kann man sagen, die Besten, aber in anderen Kategorien, gerade zum Beispiel Langzeitqualität, auch Reparaturfreundlichkeit, sind wir abgehängt worden.
Ja.
Anders kann man es nicht fassen.
Und jetzt ist es ja aber so, dass das trotzdem, also wie gerechtfertigt oder nicht das jetzt auch immer ist, oder wie man das im Rest der Welt sieht, unser Selbstverständnis in Baden-Württemberg, in Stuttgart und so weiter, Stolz, wie auch immer man das bezeichnen will, basiert ja extrem auch auf dieser Autoindustrie zum einen und aber auch einfach schlichtweg der materielle Wohlstand des Kessels um Stuttgart, aber auch des ganzen Bundeslandes Baden-Württemberg. Und wenn Sie jetzt so die aktuelle Entwicklung, nenne ich es mal, noch ganz allgemein mitverfolgen, den Zustand von Porsche, diese ganzen Zahlen, wie nehmen Sie so unser Juwel der Wertschöpfung in Baden-Württemberg, diese Autoindustrie, wie nehmen Sie das jetzt gerade so wahr?
Ja, wir sind in einer Krise, die verschiedene Facetten hat, verschiedene Ursachen. Wobei es nicht heißt, dass wir uns nicht aus dem Sumpf ziehen können, aber da können wir später vielleicht drüber reden. Aber Sie haben Porsche angesprochen. Porsche war 1989 eigentlich am Ende. Mhm. Hat sich im Prinzip neu erfunden. Der 911er vor 89 war handgefertigt. Der nach 89 ist ein Roboterauto. Das heißt, Porsche hat auch schon Krisen überstanden. Aber ich denke, diese Krise, die wir zurzeit haben, hat eine ganz andere Qualität.
Mhm. Das ist eine andere Dimension, ja.
Ja. Und ja, es gibt so ein paar Nebenaspekte, über die man reden könnte. Ein Nebenaspekt wäre zum Beispiel, das Auto hat sich immer wieder neu erfunden. Also ich habe Zitate aus den 30er Jahren gefunden. Da war, hat ein Autoingenieur gesagt, ja, von 38, eigentlich ist das Auto fertig. Wir müssen eigentlich nichts mehr weiterentwickeln. Und diese Stimmung, eigentlich sind wir fertig, es kann nicht mehr viel kommen, die haben wir in den 70er Jahren gehabt. Die haben wir in den 90er Jahren gehabt. Eigentlich ist das Auto ausentwickelt. Aber es ist eben immer mehr, immer wieder was gekommen. Und das Auto ist auch mit seiner Kritik gewachsen. Diese drei Faktoren, die am Auto immer kritisiert wurden, sind eigentlich ganz gut ingenieursmäßig aufgefangen worden. Sicherheit. Wir hatten 1970 20.000 Verkehrstote in Westdeutschland. Wir haben inzwischen sehr sichere Autos. Wir haben seit 20 Jahren Autos mit ein paar Airbags und so weiter. Das eine, Ressourcenfreundlichkeit, da ist auch viel passiert. Und Umweltschutz, das Auto ist eben entgiftet worden. Wir haben kein Bleibenzin mehr. Wir haben einen Katalysator, der wirklich sehr gut die Luft reinigt. Heutige Autos erfüllen ausgezeichnete Normen. Das Auto hat sich immer wieder aufgrund dieser Kritik neu entwickelt und ist besser geworden. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, fast alle technischen Entwicklungen folgen einer Kurve, die ungefähr so aussieht. Ich muss es beschreiben, ich kann es nicht aufzeichnen. Die zuerst steil steigt, dann nicht mehr so steil steigt, dann ein Plateau bildet und dann wird es interessant. Dann kann es unter Umständen wieder nach unten gehen. Mhm. Das heißt, es gibt sowas wie eine Überentwicklung. In der Volkswirtschaft gibt es dann so Begriffe wie Prinzip des abnehmenden Grenzertrags. Man steckt mehr Energie rein, aber es kommt nichts Besseres raus. Mhm. Und die Frage ist, wo ist das Auto jetzt? Mhm. Auf dieser Kurve.
Ja.
Auf dieser Standardkurve technischer Entwicklung.
Und was meinen Sie?
Kippen vom Plateau.
Nach unten.
Ja. Das hat, also wenn wir diese Kriterien des Besten, über die wir geredet haben, anwenden. Naja, Benutzerfreundlichkeit. Anekdote, ich bin neulich mit einem guten Freund mit dem teuersten BMW Richtung Holland gefahren. Und wir haben die ganze Fahrt dran rumgespielt und haben geschaut, was kann das Auto alles machen. Wir haben das Handbuch durchgeschaut, wir haben mit den Slidern gespielt an den Bildschirmen. Und ich habe als Beifahrer meine Lesebrille aufgesetzt, um an den Bildschirmen immer genau durch das Menü durchzuklicken. Als Fahrer möchte ich das ehrlich gesagt nicht machen. Also ich bin sehr glücklich, dass ich eine Klimaanlageneinstellung habe, die mit physischen Tasten funktioniert und nicht mit der dritten Ebene im Menü auf dem Bildschirm. Das heißt, in Bedienerfreundlichkeit ist das Auto eindeutig problematischer geworden. Mhm. Langzeitqualität, wie ich habe schon angesprochen, zu Kundenzufriedenheit in den USA, ist die deutsche Autoindustrie, auch die des deutschen Südwestens, inzwischen nicht mehr so gut. Mhm. Zumindest in der subjektiven Wahrnehmung der Kunden in den USA.
Und würden Sie sagen, dass dass es vielleicht in der Geschichte ein bisschen so war, dass unsere Ingenieure oder die deutsche Autoindustrie sich so sehr stark auf diese Technik, auf die technische Raffinesse spezialisiert hat und diese ganzen Dinge, die dann jetzt modern werden, Elektroautos, Verbindung zwischen Auto und Smartphone, ein Auto mit Internetanschluss, dass man da so ein bisschen drauf herabblickt?
Ich weiß nicht, ob man darauf herabblickt, auf diese Entwicklungen. Mehrere Punkte dazu. Einerseits haben wir sowas schon wie eine Technikverliebtheit, viele Ingenieure. Also technische Optimierung der Optimierung willen, das gibt's auf jeden Fall. Die Frage ist nur die Optimierungsrichtung. Wohin geht der Pfeil der Optimierung? Bisher war es halt wunderbar in Richtung auf bessere Technologien. Also das berühmte Vorsprung durch Technik von Audi heißt natürlich der tatsächlich harten Technik unter der Motorhaube. Nicht so sehr die Kundenfreundlichkeitstechnik. Und der Entwicklungsvektor, der Entwicklungspfeil, wo es hingeht, ist natürlich auch nicht so einfach zu beschreiben. Wer treibt denn die Entwicklung? Mhm. Die Ingenieure, die Kunden, der Staat. Alle diese drei Agenten, Akteure in dem Feld haben natürlich ihre Rolle darin, auch, wohin es mit dem Auto geht. Mhm. Wenn wir mit dem Staat anfangen. wir werden dazu gezwungen, und ich sage genauso hart, Elektrofahrzeuge zu lieben. Mhm. Ob wir sie tatsächlich kaufen, kann man auch viel dazu sagen. Man muss offensichtlich diese Technologie heftig durch Subventionen pushen. Wollen es die Kunden? Ein Großteil der Elektrofahrzeuge, die zugelassen werden, die aber immer noch einen kleinen Marktanteil haben, geht als Flottenfahrzeuge oder als Dienstfahrzeuge weg. Privatkunden, ja, die halten sich noch sehr zurück. Man kann es auch böse ausdrücken. Es gibt sowas wie einen verdeckten Käuferstreik der Privatkäufer gegenüber des Elektroautos. Also der Agent Staat als Akteur möchte was offensichtlich nicht unbedingt das, was die Kunden wollen. Und jetzt, was macht die Industrie? Baut sie das, was der Staat will oder was die Kunden wollen? Das ist jetzt ganz plakativ und simpel gesagt, aber...
Bis jetzt eher, was die Kunden wollen, würde ich sagen, oder? Weil...
Aber dagegen würde ja sprechen, dass zum Beispiel Porsche diese stark sinkenden Absatzzahlen hat.
Genau, ja.
Und die bauen ja aber gerade eigentlich keine Elektroautos.
Die bauen sehr wohl heftig Elektroautos.
Aha.
Natürlich.
Ich dachte, das wird doch ständig kritisiert, dass sie das, dass sie das nicht bauen.
Die bauen das heftig. Oder wenn wir uns VW anschauen, VW hat eine eigene Plattform entwickelt, nur für Elektrofahrzeuge, was übrigens BMW nicht macht. BMW hat eine Plattformstrategie, dass sie auf einer Plattform beides bauen können. Oder das bisher gemacht haben. Inzwischen wollen sie es auch anders machen. Was ganz klug war, weil sie hin und her shiften können zwischen Elektroautos und Verbrennern. VW hat sich sehr stark eingelassen auf das Elektroauto. Also das Werk in Emden zum Beispiel, das den ID.4 baut, ist ein komplettes Elektrowerk, ganz klar. Nur der ID.4 verkauft sich halt nicht so richtig. Da sind wir wieder bei dem, was ich Käuferstreik genannt habe. Also um es milder auszudrücken, Zurückhaltung beim Kauf von elektrischen Neufahrzeugen. Ja, und welche Rolle spielen eigentlich die Firmen dabei?
Okay, also Moment, wir haben quasi als Akteur den Staat, der, sage ich mal, versucht, Elektromobilität zu fördern. Dann haben wir als...
Das tut, nicht versucht.
Tut. Dann haben wir als Akteur die Auto... Dann haben Sie noch genannt die Kunden und die Autokonzerne als Akteure.
Ja. Und die Ingenieure.
Und die Ingenieure, genau, ich würde die nicht unbedingt gleich mit den Autokonzernen. Die haben ja schon auch ein bisschen ihre eigene Agenda, wobei heute Autos nicht mehr ingenieursgetrieben sind, sondern betriebswirtschaftlich getrieben sind.
Und wie ist die Rolle der Autokonzerne? Wie
schwierig. Auf der einen Seite, das habe ich bei VW eigentlich ganz gut mitverfolgt, auf der einen Seite haben sie staatliche Vorgaben relativ kritiklos akzeptiert. Mhm. Gerade VW als Konzern, an dem Niedersachsen sehr hohe Anteile hat. Und haben dann eben die staatlichen Vorgaben möglichst klar zu erfüllen versucht. Ja.
Mercedes auch?
Mercedes auch. Mhm. Vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Und am allervorsichtigsten nach meiner Einschätzung war BMW oder ist BMW. Jetzt könnte man das doppelt beschreiben. Ist die Autoindustrie zögerlich, diese Vorgaben zu erfüllen? Oder, was viele sagen, sie war vielleicht zu willfährig, diese Vorgaben zu erfüllen? Mhm. Also einerseits könnte man sagen, man wollte eigentlich keine Elektromobilität, hat aber sich staatlichen Nudging gebeugt, um Elektroautos zu bauen. Oder kann man ihnen den Vorwurf machen, sie waren nicht mutig genug, die sowieso stattfindende Transformation zur Elektromobilität aktiv mitzubetreiben?
Weil das ist ja...
Das ist die Grundfrage.
Das ist ja das, was man auch regelmäßig eigentlich der Presse entnimmt. Ne? Dass unsere großen Automobilhersteller, Mercedes, VW, Audi, BMW, wie sie alle heißen, die Elektromobilitätswende verschlafen haben.
Das ist nur eine der Positionen. Die zweite Position ist eben die, dass die Wende, die stattfinden wird, eher herbeigeredet wird, als dass sie praktisch stattfindet. Und dass die Autoindustrie eher zögerlich dieser Wende gefolgt ist, aus gutem Grund, weil die Kunden was anderes wollen. Also wer bitte will eine Mercedes G-Klasse elektrisch, die nicht mal eine Anhängerkupplung hat, weil sie 3 Tonnen wiegt und weil sie eigentlich einen anderen Führerschein bräuchten, über 3,5 Tonnen, um dieses Auto zu fahren. Das heißt, der Vorwurf geht eben auch, die Autoindustrie hat unter Berufung auf staatliche Wünsche, Erwartungen und Nudging die Elektromobilität eingeführt, gegen den Wunsch vieler Kunden. Das ist die zweite Position dazu.
Und wie sind jetzt, also ich glaube bei Porsche, ist es, da waren wir vorhin auch schon besonders schlimm, gerade mit dem Rückgang des Umsatzes, Gesamtumsatzes. Ja. Der beträgt ja da mehrere Milliarden.
Ja.
Wie ist das jetzt zu erklären? Hat es vielleicht mit dem deutschen, also wir reden jetzt die ganze Zeit natürlich von deutschen Kunden, ist vielleicht gar nicht so wichtig und wir müssen mehr gucken, wie die chinesischen Kunden drauf sind und die wollen nun mal keine Verbrennermotoren oder was ist das Problem jetzt gerade?
Ich würde nicht nur auf die Chinesen schauen, sondern auch auf die Amerikaner. Die Amerikaner haben zurzeit keine Subventionen für Elektrofahrzeuge mehr und die Frage ist aber doch, wenn wir hier in der Technikgeschichte immer wieder über Kunden reden, über Nutzer, was wollen die eigentlich? Und gerade Porsche war immer sehr stolz drauf, auch Fahrzeuge zu bauen, die langlebig sind, die auch als Oldtimer außerordentlich begehrt sind, die man so als Lebensfahrzeuge begleitet. Also ich habe Freunde, die haben sich mit 40 ihr Porsche gekauft und fahren sie jetzt 30 Jahre später immer noch mit großer Begeisterung. Und gegenüber Elektrofahrzeugen gibt es eine allgemeine Skepsis. Wissen wir, ob ein Elektro-Porsche in 30 Jahren noch fährt? Das wird insofern schwierig, weil sie ja bei vielen Elektroautos, die heute neu gebaut werden, gar nicht mehr die Batterien tauschen können. Sondern das Auto ist um die Batterie rum gebaut. Das heißt, das Auto ist wie ein Handy mit einer fest verbauten Batterie. Wenn die Batterie schwächelt, ist das Auto am Ende. Das heißt, Kunden, die das schätzen, was Porsche eigentlich ausmacht, Freude am Fahren, ein exklusives Auto, das für die Freiheitsversprechen des Autos in optimaler Weise fährt. Ulf Poschardt hat mal gesagt, das letzte Verbrennerauto, das gebaut werden wird, ist ein Porsche. Ja, und diese Qualitäten des Autos, aber auch Langzeitqualität, die Funktion des Oldtimers. Soweit ich informiert bin, ist Porsche die Firma, in der die meisten die Autos, die je gebaut wurden von Porsche, immer noch fahren.
Mhm. Ja, und einen wahnsinnigen Wertzuwachs ja auch
haben. Ne? Ja, wenn Sie einen Spider,
911 oder so,
Sie einen Spider aus den 50er Jahren kaufen, dann ist das nicht mehr ein Einfamilienhaus, sondern schon ein bisschen mehr.
Das ist aber vielleicht dann auch die Krux bei der Rolle der Autohersteller, dass sie sich zu wenig darauf geben, dass in China deren Schicksal entschieden wird und nicht unbedingt hier. Ja.
Also was man eigentlich den Autoherstellern empfehlen müsste, wäre, fragt die Nutzer, was sie wollen. Fragt sie in China, fragt sie in Deutschland, fragt sie in den USA. Schaut, wo eure Märkte sind. Und vielleicht noch mehr, fragt nicht nur eure Nutzer, sondern versucht rauszukriegen, was die Nutzer wirklich wollen. Das sind zwei Dinge, die nicht in eins passen. Also die Autoindustrie baut immer sehr auf Interviews. Aber es gibt einen berühmten Fall in den 30er Jahren, als General Motors mal danach Kundenbefragungen gemacht hat, die ersten Kundenbefragungen in den 30er Jahren. Was wollt ihr eigentlich vom Auto? Da haben die Leute gesagt, mehr sichere Autos und bequemere Autos. Aber was sie wirklich gekauft haben als Zubehörteile sind Weißwandreifen, Doppelfarbenlackierung und so weiter. Also was die Leute sagen, was sie von Autos wollen und das, was sie in Anführungszeichen wirklich wollen, würde ich nicht in eins setzen. Mhm. Also das ist die Krux vieler Interviews, wenn es um technische Produkte geht, mit denen wir als Technikhistoriker immer umgehen müssen.
Ja, ja.
Also wir können uns nicht darauf verlassen, dass die Zeitzeugen tatsächlich sagen, was sie wollen. Es gibt sowas wie tacit wishes, also schweigsame Wünsche sozusagen. Und ich denke, gerade bei Autos, die über der Transportfunktion einen außerordentlich hohen Mehrwert haben, wie Porsche, spielt das eine sehr große Rolle.
Aber ist es denn so, dass jetzt gerade am chinesischen Markt da die Elektrofahrzeuge präferiert werden? Im Vergleich zu den Verbrennermotoren?
In den Städten, ja.
Mhm.
Es werden nach wie vor sehr viele Verbrenner in China zugelassen, aber eben in den Städten mit der Luftverschmutzung. Also ich war selbst in Shanghai und habe das als Zeuge erlebt. Ist natürlich gerade aus Umweltschutzgründen, spielen Elektrofahrzeuge eine sehr große Rolle. Aber die fahren halt oft mit Strom aus Braunkraftwerken, Braunkohlekraftwerken. Also wenn man es ganz böse sagen möchte, Elektrofahrzeuge in China sind Braunkohlefernverbrenner.
Und jetzt haben wir ganz viel jetzt über dieses ganze Technische geredet und die Strategien von Autokonzernen. Ich würde gerne das Gespräch wieder zurückschieben in dem, was jetzt mit uns hier in Baden-Württemberg passiert, mit unserer Identität und so weiter. Mhm. Diese Rolle des schwäbischen Tüftlers, der schwäbische Ingenieur, wird der gerade seines Glanzes beraubt oder wie gucken Sie auf dieses Versprechen, was dieser Ingenieursberuf immer mit sich brachte? Reputation, gutes Leben und so weiter. Und jetzt geht es aber, egal welche Rollen jetzt die Akteure haben, aber nun mal nicht mehr so darum, sonst geht auch viel um Auto, wie wir gerade gehört haben, um Elektroautos in Chinas oder wo auch immer. Was macht es mit uns? Wird der gerade der deutsche Ingenieur gerade zu so einer Art historischem Verlierer?
Ja, die Geschichte des Ingenieurs, auch des Ingenieurs-Selbstbewusstseins, ist ja doch sehr spannend. Ich bin in den 60er Jahren groß geworden mit den Hobbyheften, die hier drüben stehen zum Beispiel, in denen technischer Fortschritt, Ingenieursleistungen, Innovationen auf eine sehr populäre Weise vermittelt worden sind. Ich habe das begeistert gelesen, als ich mit 10, 12 Jahren. Und da war natürlich der Ingenieur sozusagen derjenige, der diese technischen Fortschrittsversprechen auch einlöst, der ein sehr hohes Prestige hatte, deren Arbeit eigentlich Wohlstand und aber auch Faszination geschaffen hat. Mhm. Und das ist gerade in Baden-Württemberg von unten auch gefördert worden. Nicht umsonst sind diese Hobbyhefte in Stuttgart erschienen. Mhm. Und viele der Anfütterungen sozusagen für den Ingenieursberuf, also Experimentierkästen beim Kosmos zum Beispiel, Modellbaubogen, Plastikmodellbau, Dinge, die so in den 60er Jahren, 70er Jahren zu Weihnachten unterm Tannenbaum lagen, um gerade Kinder und so weiter da anzufüttern. Ich habe selber so eine Sozialisation erlebt. Man ist sozusagen über Faszination, über viele Kanäle wie Modellbau und populäre Literatur und solche Jahrbücher wie das Neue Universum eigentlich hinsozialisiert worden auf einen technisch-wissenschaftlichen Beruf. Und das hat sich kulturell ja schon gedreht. Mhm. Die Frage ist, wann das angefangen hat, wo hier Kipppunkte lagen. Ich würde die in den 70er Jahre legen. 73 erste Ölkrise, 79 zweite Ölkrise, dazwischen Umweltschutzbewegung, Skepsis an Technik, Kritik an Technik und Zivilisation. Da mussten die Ingenieure, die in den 50er und 60er Jahren noch sozusagen an der Vorderfront des gesellschaftlichen Fortschritts standen, sich schon selber rechtfertigen, warum sie das gemacht haben. Und das heißt, diese Skepsis gegenüber technischem Fortschritt oder das, was als Fortschritt gilt, und gegenüber den Berufen, die damit verbunden sind, geht, glaube ich, relativ weit zurück. Die letzten 50 Jahre. Mhm. Was jetzt nicht unbedingt mit dem Selbstbewusstsein der Ingenieure in Stuttgart zu tun hat. Mhm. Aber
das hat ja in der Vergangenheit, würde ich sagen, nicht so gelitten, oder?
Das weiß ich nicht so richtig. Doch, also wenn ich mich mit Ingenieuren gerade bei Porsche in Weissach unterhalten habe, da ist schon so ein gewisser Rechtfertigungszwang immer wieder zu spüren gewesen. Warum machen wir das hier eigentlich? Und warum bauen wir keine Windkraftanlagen? Das hat man schon gehört, das hat man durchgehört. Also diese Selbstverständlichkeit, wie es Musil ausdrückt, der Ingenieur als hohe Priester des Wirkungsgrades, dieses Fortschrittsselbstbewusstsein, das ist schon seit langer Zeit angekratzt, glaube ich.
Und was passiert jetzt damit?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich kann sie eigentlich nur historisch beantworten. Gibt es Beispiele, in denen eine technisch-industriell geprägte Gesellschaft sich in der Krise an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zieht?
Schwierige. Moment, wir machen es als Umfrage. Ich würde sagen nicht, Davina. Ich würde sagen, was sagst du? Also ich würde sagen, wenn jemand wirklich ein Problem hat, dann braucht er immer externe Hilfe. Mhm.
Ja, aber ganze Gesellschaften, wie kriegen die das hin? Also ich habe selber eine Zeit lang in England gelebt. Großbritannien ist für mich ein interessantes Beispiel, wie das Mutterland der Industrialisierung plötzlich sich umbaut. Es gibt in England ganz wenig industrielle Produktion. Das letzte Stahlwerk an der Ostküste ist schon lange stillgelegt. Es gibt ein bisschen Autoproduktion, aber nicht so richtig. Und wenn dann nicht, gibt es keine britische Firma, die das mehr baut. Also die Briten haben sich nicht nur entkolonialisiert in den 50er und 60er Jahren, sondern sie haben sich auch entindustrialisiert und sind trotzdem noch eine relativ prosperierend, wenn man nach Nordengland schaut, eher nicht. Aber okay, aber es ist eine Gesellschaft, die nicht kollektiv verarmt.
Es gibt sie noch.
Ja, und es gibt vor allem, es gibt den Sozialstaat noch, der bezahlt werden muss. Das heißt, Großbritannien ist für mich so ein interessantes Thema einer Deindustrialisierung, die nicht ganz falsch war, offenbar. Mhm. Aber um den Preis, dass die industriellen Kerne verloren gegangen sind. Mhm. Also sozusagen, wenn man ganz böse ist, Nordengland ist auch so ein kollektives Detroit geworden. Mhm. Verfallende Fabriken, Musealisierung ist auch ein wichtiger Punkt. Man macht eine Weberei zu und nimmt sie gleich als Museum wieder in Beschlag. Mhm. Also das ist auch ein Weg. Wir musealisieren uns.
Dazu passt übrigens Side-Info, dass das Daimler Museum einer der wenigen Daimler-Standorte ist, die generell nie Mitarbeiter abbauen, sondern immer nur aufbauen. Also ja, wirklich. Ja. Ja.
Man sollte das nicht unterschätzen, gerade in Stuttgart. Das Daimler-Benz-Museum und das Stuttgarter Museum sind die ganz großen Erfolgsgeschichten.
Wobei man sagen muss, das Daimler-Benz-Museum ist ja auch eine große Event-Location mittlerweile.
Ja, ja. Also ist ja nicht nur ein reines. Aber das passt doch ganz gut
dazu. Aber ich finde es eine witzige Anekdote, dass Daimler-Standorte meistens eher abbauen und das Museum halt eher mal aufbauen.
Also es wäre im Grunde genommen, wenn man das ein bisschen so interpretiert, das wäre der britische Weg. Da, wo Industrie war, muss Kultur werden. Mhm.
Sie haben jetzt gerade, Herr Möser, angesprochen, Detroit. Müssen wir davor Angst haben, dass jetzt, ich sag mal, Stuttgart oder Baden-Württemberg das neue Detroit wird?
Ja, einfach ja. Ich denke, dass viele der Entwicklungen, die in den USA zur Deindustrialisierung geführt haben, jetzt eben auch bestehen. Mit ein bisschen anderen Ursachen, aber andere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben, aber ich denke, dass die amerikanische Entwicklung, dass andere Länder, andere Volkswirtschaften, dass die Dinge besser machen als das eigene Land, schon das Modell ist, mit dem wir konfrontiert sind. Also die Exklusivität, sichere, schöne, schnelle, attraktive Autos zu bauen, ist aufgebrochen. Mhm. Wir haben die nicht mehr. Und wir werden auch nie wieder diesen Fortschrittsvorsprung in der Autoindustrie bekommen. Mhm. Das eigentlich liegt auf der Hand. Ja. Das ist bei anderen Industrien auch so gewesen. Deutschland war mal führend in der Fotoindustrie, in der Phonoindustrie, in der Fertigung von Fernsehapparaten. Da sind andere besser geworden.
Aber auf welche Industrien können wir denn dann noch setzen?
Auch hier wird eine klare Antwort. Ich weiß es nicht. Mhm. Als Historiker kann man es sowieso nicht prognostizieren. Aber ich denke, viele der Technologien, die heute als heiße Technologien gehandelt werden, was ja nicht gleichbedeutend ist mit dem, was tatsächlich kommen wird. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber viele der Technologien, die heute als heiß gehandelt werden, sind in Deutschland so nicht machbar. Wir haben ja schon Probleme, die Energie aufzutreiben für große Serverfarmen, für die KI. Wir haben inzwischen in Deutschland so viele problematische Standortfaktoren, dass viele der Technologien, die heiß sind, bei uns gar nicht mehr machbar sind. Gerade die Energieproblematik. Mhm. Wetterabhängige Energieformen auf der einen Seite und das Abschalten von Basisenergie auf der anderen Seite hat halt dazu geführt, dass unsere Energiepreise inzwischen verhindernd wirken. Mhm. So klar möchte ich das fassen.
Und gehen wir mal davon aus, dass es eher ein sich verstärkender Abwärtstrend wird. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Herr Möser, dass das in anderen Regionen auch nicht geklappt hat und die sind dann auch wirklich vor die Hunde gegangen, Nordengland, Detroit. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, wo Industrie war, können zum Beispiel Kulturorte entstehen und so weiter. Was gibt es noch für, sage ich mal, schmerzlindernde Maßnahmen, mit denen die Gesellschaft heute schon dagegenhalten kann?
Ja, Kultur ist das eine, aber ist natürlich nicht so simpel, weil kulturelle Aktivitäten nicht unbedingt zum Bruttosozialprodukt immer beitragen, sondern die Frage ist immer, sind sie produktive Aktivitäten oder gehören sie zu den Overheads des Staates, die finanziert werden müssen?
Dann wird Baden-Württemberg ist dann der Ort, der arm, aber sexy ist.
Ja.
Nicht mehr Berlin.
Ja, natürlich. Na toll. Ja, ja, also das, ja. Also ich würde Ihre Frage auch insofern etwas erweitern. Wer finanziert was womit? Mhm. Das ist eigentlich das Problem. Mhm. Wir brauchen eigentlich schon ein Modell, das das finanziert, was wir in den letzten 40 Jahren entwickelt haben, nämlich den Sozialstaat.
Vor allem muss man ja auch sagen, Baden-Württemberg identifiziert sich ja wahnsinnig, also mit der Automobilindustrie, ja, und auch mit dem Reichtum, der da,
ja,
herrscht.
Ja. Ja. Aber wenn man sich gerade Stuttgart anschaut, da ist ja die Gewerbesteuereinnahme total zusammengebrochen.
Ja, ja, ja. Hm. Ich glaube, 70% sind noch.
Ja. Und das ist nicht das Ende von etwas. Mhm. Also ich denke, da wird es noch weitergehen.
Ja.
Mhm. Und also gerade Stuttgart als Cluster von künftigen Problemen, kann man sagen, muss schon sich in gewissem Sinn neu erfinden, auch als Stadt, als Kommune.
Und wie verändert das deine Gesellschaft? Also
ja, die Frage ist, geht sowas ohne Krise ab, ohne gesellschaftliche Krise? In England gab es die schon eine heftige Anpassungskrise. Also ich war in der Mitte der 80er Jahre, habe ich in England gelebt, mitten während der Thatcher-Zeit. Und die sozialen Spannungen, Massenstreiks, Auseinandersetzungen auf dem Campus der Universität, gab es massive Spaltungen innerhalb der Studentenschaft zum Beispiel. Mhm. Auf der anderen Seite sind solche liberalen Denker wie Hayek neu gelesen worden, die dann eben weniger Staatsintervention wollten. Also da hat sich schon eine massive gesellschaftliche Spaltung ergeben, die aber, soweit ich das einschätzen kann, sich dann in den 90er Jahren doch etwas ergeben hat. Aber
also viele so stolzer Bewegungen von unten her, diese ganze Punkkultur, also wo Leute quasi mit einem prekären Leben dann, sag ich mal, so einen neuen Stolz auch aber entwickelt haben, kommen ja auch oft aus England.
Ne? Ja, also ich sage immer, England war nicht nur das Mutterland der Industrialisierung, sondern auch Mutterland der Deindustrialisierung mit allen Bewegungen. Also Grassroots Movements ist ein spannendes Thema, sogar in der technischen Kultur. Also ich habe mich etwas mit Techniknostalgie befasst und mit diesen vielen Bindestrich-Punks, also Steampunk, Dieselpunk, Frostpunk und so weiter, habe hier auch Seminare zu dem Thema gemacht, wobei hier die ganze Szene bei mir im Seminar saß. Also diese Idee, mit dem alten technologischen Erbe kulturell was Neues zu machen, finde ich ausgesprochen spannend.
Ja,
nicht als Massenbewegung, das geht gar nicht. Aber auf der anderen Seite, die Oldtimer-Kultur in Deutschland boomt. Fahrzeuge mit H-Kennzeichen sehen Sie immer mehr auf den Straßen. Restaurierungskultur ist heftig. Also dieser Stolz auf die Autoindustrie wird ja auch dadurch fortgesetzt, indem man die historischen Autos pflegt und liebt. Und es geht ja meistens um Liebe.
Mhm.
Also Technikfaszination ist eines der großen Beweger eigentlich in Technologien. Man hat 120 Jahre lang versucht, das Auto zu re-rationalisieren, immer vernünftige Autos zu bauen und transportorientierte Autos und so weiter. waren sie nie. Das Auto war immer ein Objekt von Zuneigung, Liebe, Faszination und so weiter. Sonst wäre es nie so erfolgreich gewesen. Also eine Milliarde Privat-PKWs, das funktioniert nicht nur als Transportmittel, sondern das geht immer auch. Das wird oft in der Forschung so ein bisschen abgetan als sekundäre Funktionen. Braucht man nicht. Das Gegenteil ist richtig. Gerade Porsche zum Beispiel. Porsche sind keine Transportmittel. Sie transportieren was ganz anderes.
Ja, genau. Und viele bauen ja auch wirklich so richtige Beziehungen zu ihren Fahrzeugen auf. Ne? Die geben den Namen, die. Ja.
Sie prägen die Fahrzeuge prägen sie selber. Also, ja. Wir alle sind autogeprägt. Ja. Also, versuchen Sie mal mit dem rechten Fuß beim Schaltwagen, mit dem linken Fuß, mit dem Kupplungsfuß zu bremsen.
Schafft man nicht.
Bleibt
wenn man
mal stehen. So, ja. Was heißt, das Auto hat uns, wenn wir Schaltwagen fahren, selber konditioniert. Wir sind selber technische Produkte einer technischen Kultur. Und bis hin ins Physische. Also mein Beispiel ist immer, wir haben durch das Auto gelernt, rundum zu blicken. Wir haben gelernt zu sehen, was neben und hinter uns passiert. Das waren Fähigkeiten, die mussten vor 120 Jahren die Militärs haben. Aber sonst niemand. Im Ersten Weltkrieg die Flieger. Mhm. Die ersten Außenspiegel, die ich rekonstruiert habe, waren an Jagdflugzeugen des Ersten Weltkriegs. So kleine nierenförmige Spiegel, weil die Jagdpiloten sehr genau wussten, wer hinter ihnen fliegt, sonst werden sie abgeschossen. Also die mussten sozusagen den ersten 360-Grad-Blick entwickeln. Und das ist jetzt diese Fähigkeit von Jagdpiloten, von denen man gedacht hat, ja, das schafft nur eine kleine, radikale, elitäre Minderheit, die haben wir heute alle.
Ja, ja.
Also das Auto hat uns so massiv geprägt, dass wir dem gar nicht entkommen können, sehe ich.
Und jetzt haben Sie vorhin gesagt, Herr Möser, dass Bad Nürnberg oder speziell auch Stuttgart, sage ich mal, sich ein bisschen neu erfinden muss, wo wir halt bei diesem Thema Identität sind. Aber kann man eine Identität einfach so entwerfen oder redesignen? Oder folgt Identität so als Stadt, als Land letztlich nicht immer nur dem Einkommen, dem Materiellen und dem Kapital und den materialistischen Ressourcen quasi?
Ja, die Frage ist natürlich sehr spannend. Kann man Identitäten machen? Kann man sie entwerfen? Ist es möglich, konstruktiv Kulturen neu aufzubauen? Ich habe da so meine Zweifel dran. Ich glaube, sie entwickeln sich. Mhm. Also der Ingenieursstolz ist nicht entworfen worden, der ist passiert.
Der ist nicht entworfen worden.
Ja. Und wir haben natürlich sowas, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben, dass wir hier ein spezifisches Bewusstsein haben, nicht nur bei den Ingenieuren, sondern auch bei den Nutzern. Gerade hier in Deutschland. Ich habe das Techniknationalismus genannt. Also wir haben hier klare Vorstellungen, wir bauen die besten Autos. Und diesen Techniknationalismus gibt es in anderen Staaten natürlich auch. Also den gibt es in Frankreich auch, Großbritannien, Russland, überall. Und überall gibt es so ikonische Produkte, die auch diesen Techniknationalismus stützen. Mhm. Bei uns ist es der VW Käfer oder auch der Porsche 911. In Russland ist es der T-34 des Zweiten Weltkriegs. In Großbritannien
was ist es? Ist es ein Panzer?
Ein Panzer. Bezeichnenderweise. In England, in Großbritannien, ist es die Spitfire, das Flugzeug, das eigentlich Hitler daran gehindert hat, als Mythos jetzt, Hitler daran gehindert hat, Großbritannien zu erobern. In Frankreich sind es andere Produkte wie die DS der 50er Jahre zum Beispiel oder auch Atomkraftwerke. Also diese ikonischen Produkte konstruieren nationales Selbstbewusstsein. Und interessanterweise funktionieren die auch, wenn sie historisch geworden sind, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
Und was würden Sie jetzt unseren Hörerinnen und Hörern raten? Also muss man jetzt einfach durch diese Krise, die da sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Stuttgart und der Region auf uns zukommen wird? Oder sagen Sie, guckt, dass ihr Land gewinnt und das sinkende Schiff rechtzeitig verlasst?
Als Historiker bin ich ja nicht präskriptiv, ich möchte nicht vorschreiben, was gemacht werden soll, sondern deskriptiv. Wir können immer wieder als Historiker Fallstudien machen, was ist da schon mal passiert, was ist an Rezepten ausprobiert worden, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und aufgrund dieser Erfahrungen, historisch kondensierten Erfahrungen, bin ich eigentlich nicht so optimistisch. Also es hat selten funktioniert. Also so ein Umbau wie in Großbritannien in den 70er, 80er, 90er Jahren ist, glaube ich, nicht ohne Konflikte zu.
Ja. Ist der eigentlich, würden Sie den als abgeschlossen bezeichnen in Großbritannien?
Ja, wenn man mal die Migrationskrise außen vor lässt, ja, Großbritannien hat es geschafft, zum Beispiel den Autobau komplett aufzugeben, bis auf so ein paar Fertiger nebenher. Aber es funktioniert trotzdem immerhin so, dass der Sozialstaat noch bezahlbar ist. Das ist für mich das Kriterium eigentlich. Ja. Was können unsere gesellschaftlichen Errungenschaften weiter bewirken? Wie kann man sie finanzieren? Und in der Krise gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Und beide sind nicht schön. Das eine ist, neue Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, also Geschäftsmodelle in der einen oder anderen Weise, oder unsere Errungenschaften gezielt abzubauen. Mhm. Beides ist nicht so einfach.
Und jetzt sind Sie ja, ich würde gerne zum Abschluss, Herr Möser, noch mal ein bisschen weggehen von dem Autothema. Jetzt sind Sie ja Historiker. Was für Erzählungen und Identitäten hat denn Baden-Württemberg noch? Also mein Vater zum Beispiel, der aus Weingarten ist, hat immer diesen Satz so halb scherzhaft gesagt, ein Schiller und ein Hegel, das ist bei uns die Regel. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir sind ja aber nicht mehr so mit Kultur identifiziert. Also die Stadt Stuttgart zum Beispiel, klar, dann sagt manchmal der Oberbürgermeister, unser Ballett ist gut, das die Staatsoper ist gut, aber die Stadt ist eigentlich nicht so wirklich identifiziert mit Kunst und Kultur. Mhm. Was haben wir noch für Erzählungen, sage ich mal?
Naja, wir haben schon, wenn wir mal von Stuttgart aus weggehen, wir haben schon ein paar Regionen, in denen die Erzählungen noch funktionieren. Im Schwarzwald zum Beispiel, in der Bodenseeregion, die auch technisch funktionieren. Also dieser große industrielle Cluster am Bodensee um Friedrichshafen hat schon noch ein großes kulturelles Bewusstsein. Also gerade mit dem Zeppelin. Die Landwirtschaftsmotorisierung ist in Friedrichshafen mal angeschoben worden, mit dem Volkstraktor von Porsche zum Beispiel, der da gefertigt wurde. Wir haben auch noch industrielle Cluster, die funktionieren. Landwirtschaftsmotorisierung, ein ganz unterschätzter Faktor. Da ist Großbritannien auch das Vorbild gewesen. Die haben als erstes die Landwirtschaft technisiert. Und in Deutschland funktioniert das immer noch. Wir haben im deutschen Südwesten Traktorenwerke, Mannheim mit John Deere und Bruchsal. Und wir haben Hersteller von Ladewagen und viele auch so mittelständische Industrien. Also man sollte die Landwirtschaftsmechanisierung nicht unterschätzen. Der Unimog als Universalmotorgerät, ursprünglich für die Landwirtschaft entworfen, ist auch so eigentlich für Baden-Württemberg ikonisches Objekt. Und auf was ich raus will, ist, es gibt sowas wie regionale Identitäten. Der Schwarzwald als Tüftlerland eigentlich, was aber auch staatlich gefördert worden ist. Die Uhrenindustrie im Schwarzwald ist ein Staatsprojekt gewesen von Baden, von sowohl Baden als auch Württemberg. Die Bodenseeregion hat ihre eigenen Identitäten. Auch Nordbaden sollte man nicht unterschätzen. Mannheim als regionale Industrie, als regionaler Industriestandort ist ein wichtiger, auch kultureller, technikkultureller Cluster, wenn wir von Stuttgart weggehen. Mhm. Also ich denke, es gibt nicht nur sowas wie einen Techniknationalismus, jetzt im großen Maßstab Deutschland, sondern es gibt auch so kleine technikkulturelle Felder, wo man innerhalb der Region stolz ist auf bestimmte Entwicklungen. Mhm. Und diese Regionalisierung sozusagen des Technikbewusstseins sollte man schon mal genauer hinschauen.
Mhm. Der Wiener als Stuttgarterin, auf was bist du stolz?
Auf unsere bisherige Automobilindustrie. Nein.
Falsche Antwort, wie wir jetzt gerade gehört haben.
Ja.
Nein, ich muss tatsächlich sagen, ich finde, es ist schon auch ein Stück weit beängstigend, in was wir da jetzt reinlaufen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und man fragt sich natürlich schon, wie konnte das überhaupt so weit kommen, dass da an offensichtlich einigen Stellschrauben falsche Entscheidungen ja wahrscheinlich getroffen worden sind.
Aber nicht nur das, sondern wir haben interne und externe Faktoren. Die kann man jetzt mal durchdeklinieren. Das veränderte Umfeld auch der Produkte, auch das, was Staaten, plural, von den Produkten wollen, von natürlich industriellen Entscheidungen oder Firmenentscheidungen, was man macht und wie man mit diesen veränderten Anforderungen angeht, wobei man sich gar nicht mehr so richtig einig ist, habe ich vorhin versucht zu erzählen, was eigentlich die Anforderungen sind. Möchte man eher staatlichen Anforderungen Genüge leisten, indem man die große Transformation mit betreibt, oder möchte man doch vielleicht eher auf die Kunden hören? Oder?
Wobei jetzt auch aus staatlicher Sicht, also die hätten, also aus meiner Perspektive, müssten die doch ein Eigeninteresse daran haben, die doch sehr lukrative Automobilindustrie am Leben zu halten.
Ja.
Also warum pushen die so wahnsinnig diese Elektromobilität, wenn sich doch abzeichnet, dass es offensichtlich gar nicht in der Form gewünscht ist?
Ja, man sollte vielleicht nicht unterschätzen, dass es auch sowas wie eine anti-industrielle Stimmung gibt. Wie weit sich das tatsächlich niederschlägt und wie weit das wirksam wird, kann ich nicht richtig beurteilen. Aber so diese Idee, naja, wir müssen uns eigentlich mit Deindustrialisierung nicht nur abfinden, sondern wir können es durchaus begrüßen. Das ist so ein Strang, der sich eigentlich in der Politik der letzten 50 Jahre entlang zieht. Und also das ist ein Thema, mit dem wir uns hier auch befasst haben bei den Historikern, nämlich eine Frage der Kritik an Technik und Zivilisation als Fundamentalkritik. Wir wollen eigentlich eine andere Gesellschaft, die nicht mehr so technisch geprägt ist oder anders technisch geprägt ist, also eher mit sanften Technologien arbeitet. Das ist so ein Strang, der sich 50 Jahre durchzieht und der gerade so auch in der Jugend, ich sehe das hier auch in den Schulen, große Sympathien hat.
Das sieht man ja auch an den Wahlergebnissen, muss man ja ehrlich sagen.
Ne? Ja, natürlich. Also. Ja, klar. Also meine Tochter wählt links, ganz einfach. Mhm. Ja, weil es auch, es sind einfache Rezepte.
Überwiegend.
Wobei die Linken ja, die haben ja auch eine ganz andere Tradition. Also ich versuche meiner Tochter immer zu erklären, dass links eigentlich immer harte Industrie bedeutet. Das war auch das marxische Konzept im Grunde genommen. Wir industrialisieren so und pushen die Industrie so, dass wir in einer künftigen sozialistisch-kommunistischen Gesellschaft durch harte Technisierung arbeitssparend wirken und dass jeder die Möglichkeit hat, ohne entfremdet zur Arbeit, durch harte Technisierung, die eigentliche Arbeit leistet, ja, wie er es so schön ausdrückt, abends fischen zu gehen und nachts ein philosophischer Philosoph ist und sich seine Fähigkeiten komplett ausüben kann. Und das merkt man ja auch an den sozialistischen Gesellschaften. Die haben immer sehr viel härter und großtechnischer industrialisiert, als das in den kapitalistischen Gesellschaften war. Also dieser Strang, nicht technikfeindlich zu sein, sondern im Gegenteil, Technik dazu zu benutzen, um den Menschen ein menschenwürdiges Leben zu liefern. Ist ein ganz langer Strang innerhalb der Linken, der heute aber ein bisschen verloren gegangen ist. Heute hat sich die Linke eher insofern gegrünt, als sie anti-industrielle Impulse aufgenommen hat, was aber nicht der Tradition der Linken entspricht.
Lieber Herr Möser, wir stellen immer zum Abschluss keine Frage, sondern wir bitten unseren Gast immer, die Folge in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen. Was nimmt der Hörer oder die Hörerin aus dieser Folge mit? Und es ist bei dieser Folge, finde ich, tatsächlich besonders schwer, weil da kann man wahnsinnig viel mitnehmen, aber
ja.
Vielleicht ja. Schaffen sie es trotzdem.
Ja, wir sollten vielleicht den Blick darauf richten, dass Technik erstens eine Geschichte hat, dass diese Geschichte der Technik spannende Beispiele liefert, wie man es macht oder wie man es nicht macht. Und zweitens, dass Technik nie nur Technik ist. Es geht immer um kulturelle, wirtschaftliche, psychologische Faktoren, die Technik einrahmen, die Technik prägen und von denen Technik geprägt wird. Das heißt, wir müssen eigentlich immer auf unsere technisch-industrielle Kultur und Zivilisation schauen, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Ich denke, das kann Technikgeschichte eigentlich wirklich leisten, nämlich Verständnis zu liefern für die Gegenwart, sodass wir nicht schwimmen und versuchen, griffige Formen für unsere Gegenwartskultur zu finden, sondern das unterfüttern mit Fakten aus der Geschichte.
Sehr schön.
Wäre das?
Ich finde es auf jeden Fall sehr
absolut
gut.
Ja.
Herr Möser,
ich
vielen Dank.
Das ist wieder mein Fach.
Ja, gepusht, ja, das ist ja Ihre Aufgabe als Professor. Herr Möser, vielen Dank, dass wir hier zu Ihnen kommen konnten, heute an diesem wunderschönen Tag in Karlsruhe, der Wiener.
Ja, herrlich.
Ja.
Bestes Wetter haben wir mitgebracht.
Ja. Und ich freue mich mal wieder in meinem alten Büro zu sein.
Vielen Dank. Und die Geschichte ist quasi noch alles andere als zu Ende geschrieben. Die geht jetzt erst los und wir sind gespannt, wie sich das alles entwickelt.
Was das für unsere Region tatsächlich bedeutet, ja.
Ja, und so optimistisch bin ich nicht.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Danke, Herr Möser.
Vielen Dank. Ja,
gerne. Mhm.
So, Davina, gerade raus aus dem Gespräch. Wir setzen uns gleich in den Zug und fahren zurück nach Stuttgart. Wir waren ja heute in Karlsruhe. Was sind deine Gedanken jetzt gerade nach der Folge?
Es war was ganz anderes, als was wir sonst so bei uns in dem Podcast hören und haben. Ich fand, Professor Möser weiß wahnsinnig viel zu der Thematik, ist ja auch schon ein fortgeschrittenes Semester, hat also wahnsinnig viel Erfahrung auch in dem Bereich aus der Vergangenheit und konnte eigentlich all unsere Fragen beantworten.
Mhm. Ich muss ja sagen, ich fand es richtig gut, dass wir, also ich liebe natürlich auch unsere anderen Gespräche, aber ich fand es auch mal cool, wirklich eine vollkommen andere Perspektive einzunehmen. Wir hatten das ja schon mal bei der Folge über Philosophie und KI.
Stimmt.
Und jetzt ging es eher so wirklich so knallhart an die Soziologie, an Dynamiken in der Gesellschaft und so weiter. Und ich finde, wie der Herr Möser auch gesagt hat, das ist halt auch total wichtig und viele Leute haben das aber nicht so auf dem Schirm, dass wie prägend auch diese ganzen anderen Auswirkungen von Technologie sind.
Absolut. Wobei ich dir sagen muss, ich fand es eine tolle Folge, aber ich fand es auch eine beängstigende Folge.
Ja.
Also ich setze mich jetzt mit nicht so einem guten Gefühl im Bauch in den Zug, muss ich dir sagen. Weil jetzt gerade natürlich hier in der Region Stuttgart, so wie das der Professor Möser jetzt vorhersagt oder wenn er zurückblickt auf die Geschichte, wie es in anderen Regionen so ablief, haben wir jetzt hier nicht den süßen Honig fließen die nächsten Jahre, glaube ich.
Ja, ich glaube, wir beide können jetzt dazu auch sagen, alles fließt definitiv und manchmal auch bergab.
Ja,
mal sehen, wohin der Zeitstrom uns jetzt so mitnimmt.
Ja.
Also vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal beim Inchcast.
Der Inchcast ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg.